Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute wollen wir darüber sprechen, was denn eigentlich eine Chefdramaturgin so alles macht. Und auch darüber, was die kommende Theater- und Konzertsaison Ihnen bringen wird. Als Gast heute dabei ist die Chefdramaturgin und Schauspieldirektorin Christina Alexandridis. Hallo Christina.
Hallo Axel.
Und mein Name ist Axel Garde, ich bin Dramaturg hier im Haus und wir legen nicht direkt los, denn in diesen Zeiten muss es einfach sein, man muss dann doch noch einmal das Thema Corona, das böse C-Wort, ansprechen. Und Christina, ich würde es eigentlich gerne in zwei Bereichen machen, sozusagen zwei Rückblicke. Vielleicht so als erstes, wie hat sich Corona in deinem Leben ausgewirkt, also beruflich wie privat? Du hast ja eine Familie.
Also ich hoffe, dass es ein Rückblick ist. Ja,
ja, wir also, drücken die Daumen, es ist ein Rückblick.
Also vielleicht privat brauche ich gar nicht viel sagen. Ich habe zwei schulpflichtige Kinder und jeder, der in der gleichen Situation war wie ich, nämlich, dass die zum Teil wirklich über Monate zu Hause gesessen sind und vielleicht auch so noch in einem Alter, wo man gerne mal sich irgendwie zurückzieht. Also das fand ich zum Teil bedrohlich, muss ich ehrlich sagen. Und da bin ich froh und dankbar und hoffe, dass das wirklich beendet ist. Und wenn auch die Pandemie irgendwie weitergeht, man muss, glaube ich, mit Kindern und Jugendlichen anders umgehen. Soweit privat, gesundheitlich alles top, also Gott sei Dank.
Toi, toi, toi.
Ja, beruflich natürlich hat sich das sehr stark ausgewirkt auf die Arbeit. Nicht so wie manche auch in meinem Freundeskreis vermuten, nämlich, oh, ihr habt ja geschlossen, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Sondern ja, also, aber man muss es vielleicht ein bisschen erklären, weil wie kann man das verständlich machen? Dass es im Gegenteil, ich glaube, mehr Arbeit war als in sogenannten normalen Spielzeiten, weil eben die große Ungewissheit immer herrschte, weil wir ständig am Umplanen waren, weil natürlich auch Unsicherheiten im Ensemble aufgetreten sind bezüglich der Corona-Pandemie. Also es gab ganz viele Themen, mit denen man sich natürlich im Leben vorher nicht beschäftigt hat und die plötzlich, wo man plötzlich gefragt war, Auskunft zu geben, sich selber zu informieren, auch Entscheidungen zu treffen, nicht sicher seiend, ob das jetzt die richtige Entscheidung überhaupt sein kann.
Und wie lange diese Entscheidung mal wieder gilt und wann wieder eine neue Entscheidung fällig ist.
Absolut, gerade was die Planung betrifft, manchmal war das natürlich frustrierend. Man hatte gerade alles umgestellt, weil es hieß, ja, Ende diesen und jeden Monats irgendwie dürfte wieder aufmachen. Und natürlich, man hat alles umgestellt. Also man war ständig am Absprung und durfte aber nie springen. Und das war im Rückblick, fand ich, sehr, sehr anstrengend. Anstrengender, als wenn man ständig hätte springen dürfen.
Und das finde ich sozusagen als Rückblick 2 oder eher als nochmal konkretere Nachfrage. Du bist ja eben als Chefdramaturgin und Schauspieldirektorin auch sehr nah an den Künstlerinnen und Künstlern dran. Wie hat sich denn diese ganze Corona-Zeit auf die ausgewirkt? Und vielleicht kann man dann nochmal auch da ergänzend sagen, warum war es für diese Künstlerinnen und Künstler so heftig, dass das Publikum fehlte?
Ich kann natürlich jetzt nicht genau sagen, wie sich jeder Einzelne gefühlt hat. Insgesamt hatte ich den Eindruck, es war natürlich unterschiedlich. Es gab Kolleginnen und Kollegen, die konnten besser mit der Situation umgehen. Die haben sich auch auf anderen Gebieten Befriedigungen gesucht, wo man nicht so ausgebremst war wie jetzt in diesem Job. Andere haben da mehr mit gehadert, dass man halt trotzdem immer auf Abruf eigentlich war, trotzdem geprobt hat, trotzdem immer bereit sein wollte und eben es nie dazu kam. Und natürlich, also ich glaube, das ist ähnlich wie wenn jemand ein tolles Menü kocht und dann kommen die Gäste nicht. Das ist furchtbar. Also dann ist die ganze Arbeit irgendwie, also diese Sinnlosigkeit, die sich manchmal eingestellt hat, oder der Gedanke an die Sinnlosigkeit der eigenen Arbeit, das war ganz schwierig. Also deshalb bin ich froh, jetzt sind wir am Ende dieser Saison und man hat das Gefühl, vielleicht ist doch das Gröbste geschafft und wir können nächste Saison hoffentlich durchgehend spielen. Und ich erlebe das als große Befreiung im Ensemble.
Also weil wir jetzt ja auch seit 4 Wochen wieder spielen
so
dürfen.
So ist es. Und also so, wo es vorher auch mal gedrücktere Stimmung gab, siehst du eigentlich nur strahlende Gesichter. Und man hat das Gefühl, ja, es ist doch eben nicht sinnlos. Und es ist wichtig, was wir machen. Und es wird gesehen, was wir tun. Und deshalb machen wir es ja. Also nur für uns, sage ich ja immer, also Theater ohne Publikum ist kein Theater.
Aber kannst du mal sagen, warum es für die Künstlerinnen und Künstler so wichtig ist, dass da unten Publikum sitzt? Weil sag mal, man könnte ja sagen, ja, künstlerisch, ihr macht doch was auf der Bühne, künstlerisch, das reicht doch.
Nein, aber es ist ja auch was völlig anderes, ob ich eben vor leerem Saal spiele und halt keine Reaktion komme. Es ist ein Miteinander zwischen Publikum und Bühnenakteuren und Akteurinnen. Alleine ist das nie wirklich eine Kunsterfahrung. Es ist mehr, also empfinde ich das, natürlich üben sie das, ja, aber das ist mehr die Arbeit, irgendwie Kunst zu erschaffen, aber zum Kunstwerk wird es erst in dem Moment, wo jemand das spiegelt, wo Reaktionen kommen, wo man auch vielleicht auch während des Spiels nachschärfen kann, wenn man merkt, da und dahin geht irgendwie die Stimmung im Publikum. Also dieses Erlebnis, wofür es ja auch die Kollegen und Kolleginnen alle machen, das kann man durch keine Probe und auch durch keinen Stream ersetzen. Das muss live sein. Das muss live sein. Und eben wir jetzt als Dramaturginnen und so, wir haben es da, glaube ich, ein bisschen leichter, weil unser Job Texte schreiben und so weiter. Und naja, das liest dann vielleicht schon irgendwann jemand. Das ist nicht so auf das unmittelbare Miteinander der Erlebnis dieser Arbeit angewiesen, wie es bei Künstlerinnen und Künstlern ist.
Aber dann lass uns doch an dem Punkt direkt weitermachen. Was machen Dramaturginnen und Dramaturgen?
Diese Frage habe ich natürlich befürchtet. Das ist ja die Frage.
Die kommen wir aber auch nicht drum
rum. Nein, die kommt man nicht drum rum. Also die kommt man ja auch im privaten Bereich nie drum rum, weil sich darunter eigentlich niemand irgendetwas wirklich vorstellen kann.
Und dann würde ich sagen, um es ganz ein wenig aufzulockern, machen wir doch ein Ping-Pong-Spiel daraus. Ich bin Dramaturg, du bist Dramaturgin.
Genau.
Lass uns doch gegenseitig mal zusammentragen, was machen wir in der Dramaturgie?
Ich fange mal mit was eher Klassischem an, wo sich jeder vielleicht das vorstellen kann, dass wir das tun, nämlich viele, viele Stücke lesen.
Und lesen, um zu überprüfen auch,
so
ob sie für einen kommenden
lesen
Spielplan.
Lesen und beurteilen, sagen wir es mal so. Unser Hauptjob ist ja urteilen.
Viel Nein und ab und an ein Ja.
Ja, genau.
Ja, und zweites, was natürlich auch für das Publikum nochmal ersichtlich direkt ist, Programmhefte gestalten, das heißt die Inhalte, was hereinkommt an Texten, auch selber Texte schreiben dafür, die Fotos aussuchen, die Pressefotos zu den Stücken aussuchen. Ein weiterer Punkt.
Eben daran anknüpfend, die Hintergrundinformationen zusammentragen für die Produktion, für den Regisseur, die Regisseurin, für das Team und für die Darstellerinnen und Darsteller. Also versuchen, so viel wie möglich um das Stück oder die Oper herum Material zu liefern, dass wer da weitergehen will und die Tiefe gehen will, wo kommt das her, wieso ist das so geschrieben, was für Interpretationen gab es in der Vergangenheit, das alles zur Verfügung zu stellen, damit ein gutes künstlerische Arbeit vonstatten gehen kann.
Dann ein Bereich, der eben für viele Zuschauerinnen und Zuschauer verborgen ist, ist auf Proben sitzen. Das heißt, wenn die Regisseurinnen und Regisseure an den Stücken proben, dann schauen wir, wie ich in der ersten Zeit nicht so oft, aber dann doch zunehmend mal rein, gerade auch wenn größere Abläufe geprobt werden, und geben ein Feedback in der Hoffnung, dass das dann auch von der Regie gehört wird. Manchmal auch nicht, aber auch im großen Teil ist es schon ein Teamwork, wo dann Dramaturgie und Regie und Ausstattung tatsächlich an einem Strang ziehen, um das Stück voranzubringen.
Genau, wenn ich das ergänzen darf, da der Meinung bin, dass unsere wichtige Aufgabe ist, eben nicht komplett ins Regie-Team einzutauchen, weil wir sind ja sozusagen der erste Zuschauer, die erste Zuschauerin und versuchen eben doch immer wieder so unbelastet wie möglich einen Blick drauf zu werfen und sich zu überlegen, was kann der Erstseher oder die Erstseherin wirklich jetzt da erkennen oder wo hakt's noch oder wo versteht man gar nichts mehr. Also, und da Fragen zu stellen an die Regie, warum sie das so gemacht haben oder zu sagen, was man gesehen hat und vielleicht hätte das oder war die Absicht eine ganz andere und damit eben darüber ins Gespräch zu kommen. Natürlich machen wir ja auch solche Sachen wie Einführungen, Matineen, Sonderveranstaltungen.
Also direkten Kontakt zum Publikum.
So ist es. Ich würde auch mal, wenn man es zusammenfassend sagen will, sind wir eben sowohl Vermittler nach innen ins Haus hinein, als auch eben nach außen zum Publikum. Weil ich sage immer, alles, was auf der Bühne irgendwie zu sehen ist, hat einen Grund. Also es ist nichts einfach so, die machen das einfach so. Irgendjemand hat sich immer was dabei gedacht, ob das beim Publikum so ankommt, das ist eine ganz andere Frage. Aber eine Idee ist immer dahinter.
Und will ich dann noch abschließend eben Texte schreiben für die Presse, also weniger Pressemitteilungen, sondern wenn in eine Theaterzeitung vielleicht ein Artikel kommen soll oder im Figaro in unserem Magazin, Theatermagazin, Texte für Spielzeitheft, wenn die neuen Stücke angekündigt werden. Also auch das ist dann auch unsere Aufgabe.
Und wenn ich auch noch was ergänzen darf, also ein weites Feld, die Dramaturgie, wenn das die Zeit zulässt, möglichst viel anderes Theater sehen, ja, an anderen Häusern.
Ganz wichtig.
Man muss ja up to date irgendwie bleiben. Man muss ja wissen, was ist gerade, was wird wo wie gespielt, wo wird welche Inszenierung wie diskutiert, was ist vielleicht für unser Haus interessant oder was ist eben für unser Haus so nicht interessant, weil ja doch jede Stadt, jedes Haus anders ist, jedes Publikum anders ist. Und ich schon der Meinung bin, dass wir versuchen sollten, eben einen Spielplan und ein Regieteams und so weiter Ästhetiken hier ins Haus zu holen, die zum Publikum passen, es natürlich auch herausfordern, aber dass sie immer mitgenommen werden. Also ich brauche keine Inszenierung, wo hier in Innsbruck niemand was mit anfangen kann.
Jetzt haben wir so im Breiten erklärt, was so die Dramaturgie macht. Was wäre jetzt on top, was die Chefdramaturgin macht?
Ich würde sagen, Entscheidungen treffen. Also Entscheidungen treffen und letztendlich bedeutet das ja Verantwortung für Dinge übernehmen. Das ist vielleicht das, was es unterscheidet zum in Anführungsstrichen normaler Dramaturgie, weil es ja doch immer wieder Dinge gibt, da diskutiert man und meistens oder oft, empfinde bei uns, oft sind wir ähnlicher oder gleicher Meinung, also man muss gar nicht irgendeine Entscheidung.
Mit wir meinst du?
Die Dramaturgie meine ich. Mhm. Die ganze Dramaturgie sind ja insgesamt 10 Leute, wenn man alle dazu zählt. Also ich meine das jetzt nicht, dass man sozusagen gegen jemanden Entscheidung treffen muss, aber man muss dann letztendlich sagen, so machen wir das jetzt und dann auch vertreten, sowohl hier innerhalb des Hauses, gegenüber der Intendanz oder eben auch nach außen, so und so machen wir das jetzt oder so und so wird der Text jetzt erscheinen oder die Besetzung bleibt jetzt so. Ja, letztendlich ist es, glaube ich, die Verantwortung, die man zu übernehmen hat und die positiv wie negativ. Man hat eben mehr Entscheidungsfreiheit oder Entscheidungskompetenzen, aber eben man muss dann auch seinen Kopf für hinhalten.
Als 2001 dich Johannes Reitmeier, der damals Intendant war, am damals hieß es noch Städtebundtheater Landshut, Passau,
Straubing.
Und der eben einen Posten dann als Intendant des Pfalztheaters Kaiserslautern in Aussicht hatte. Und als er dann auf dich zukam, du warst damals Dramaturgin in Landshut, und er kam auf dich zu und fragte dich, möchtest du die Chefdramaturgin in Kaiserslautern werden am Pfalztheater? Du hast ja gesagt, aber kannst du noch sagen, was so deine ersten eigenen Gedanken waren, wie so Chefdramaturgie dann aussehen wird? Und wie war es dann nach ein paar Monaten in Kaiserslautern, als du tatsächlich vor Ort warst, gab es dann so einen Moment wie, ach, das muss eine Chefdramaturgin auch machen?
Also ich kann mich sehr gut an diesen Moment erinnern, wo Herr Reitmeier zu mir in damals unser Gemeinschaftsbüro in Landshut kam. Ich war da 2 Jahre, glaube ich, in Landshut seitdem. Und er eben diese Frage eben stellte, damals haben wir uns noch gesiezt. Und meine erste Reaktion, das ist jetzt eine Warnung an alle Frauen, die das hören, war, kann ich das überhaupt? Wo ich gedacht habe, hinterher, also ich hätte mir 5-mal natürlich sonst noch, wo ich dachte, hey, das hätte jetzt, wenn wir das Gender-Thema hier mal auf den Tisch bringen wollen, hätte ein Mann vermutlich so nie gesagt, ja, weil man, keine Ahnung, anders erzogen ist oder prinzipiell mehr an sich glaubt, ich weiß es nicht. Meine erste Reaktion war wirklich dieses Unglaubliche, kann ich das überhaupt? Gott sei Dank hat der Reitmeier da offensichtlich nicht daran gezweifelt. Mir war es nämlich, also diese Bezeichnung, ja, die jetzt mir gar nicht so wichtig ist, aber sie war in dem Augenblick, wo ich dachte, oh Gott, oh Himmel.
Weil was der kommt Chef da? Drin steckt?
Ja, oder? Ich glaube das, ja, also diese Chef, oh Gott, was kommt da auf mich zu? Und ich war ja jetzt auch noch nicht so lange im Beruf, dass ich auch vielleicht das hätte einschätzen können, was das jetzt in ein bisschen größeren Häusern, was das bedeutet und so weiter. Aber es hatte natürlich dieses Wort den Eindruck, ja eben, Verantwortung, Entscheidungsgewalt und so weiter. Und ich habe mich wahnsinnig über mich selber hinterher geärgert und mir geschworen, dass ich im Leben nie mehr sagen werde, kann ich das überhaupt?
Ja. Aber hat es dann lange gedauert, bis du dann Ja gesagt hast?
Oder? Na, ich habe dann ganz schnell Ja gesagt. Gut. Ich habe, wenn man da auch nochmal private Kurve drehen darf. Ich hatte damals noch nicht zu lange her meinen jetzigen Mann kennengelernt in München und eigentlich für mich und auch mit ihm beschlossen, so ungefähr, wir bleiben jetzt Richtung München, ich gehe hier nicht mehr weg. Und dann kam diese Frage und ich bin sofort umgekippt, sofort.
Und Kaiserslautern ist nicht ums Eck.
Nein, Kaiserslautern ist nicht ums Eck gewesen. Aber die Liebe hat es überstanden.
Aber eben, und kannst du dann sagen, als du dann in Kaiserslautern warst, so ein paar Monate später, du warst dann wirklich im Beruf, du hast sozusagen ein bisschen Alltag schon erlebt, gab es dann so einen Moment, wo du dachtest, ach, das muss ich als Chefdramaturgin auch machen?
Kann ich jetzt so nicht sagen, dass es so einen direkten Moment irgendwie gab. Ich fand sehr lustig, kann ich mir auch gut dran erinnern. Es war, glaube ich, mein erster oder zweiter Besuch im Pfalztheater. Und ich war mit dem Intendanten da irgendwie unterwegs, halt vorbereitend und so. Und wir waren im Foyer und es trat auf Günther Fingerle, den du ja sehr gut kennst, ein Kollege, ein sehr lieber Kollege von dort. Und der trat in dieses Foyer und rief quer durch den Raum, da ist ja die Chefin. Da war ich natürlich erstmal irritiert, aber wir haben uns blendend verstanden und ich glaube, es war eine sehr, sehr gute Gemeinschaft in Kaiserslautern. Also es hat sich dann, ich hatte nie den Eindruck, dass man da irgendwie sich durchsetzen muss oder ich hatte das Gefühl irgendwie, das war organisch, wie sich das entwickelt hat.
Und als du dann hier nach Innsbruck kamst, gab es da nochmal eine Änderung, dass du sagst, oh, jetzt gibt es eine neue Facette im Beruf, die sich jetzt hier mehr auftut?
Also zum einen gab es hier natürlich den Unterschied mit allen, ich sage es jetzt mal, positiven und negativen Aspekten, dass hier der große Bereich von Marketing, Vertrieb und Kommunikation getrennt ist von der Dramaturgie. Das war in Kaiserslautern so nicht. Und da musste man sich natürlich ein bisschen zurechtruckeln, wer jetzt wie, wo, welche Verantwortung übernimmt. Das würde ich jetzt sagen, von außen war das erstmal der größte Umstellung. Und natürlich neue Leute, weil wir hatten da 10 Jahre Kaiserslautern ein relativ eingeschworenes Team. Und auch mit lachendem und weinendem Auge hat man das Theater, oder ich zumindest, das Theater dort verlassen. Und es hat eine Weile gebraucht, bis man diese Vertrautheit, die es in Kaiserslautern eben zuletzt gab, bis man die hier auch wieder für sich erschaffen hatte im Haus. Generell ist natürlich der größte Umbruch, dass einfach das Publikum ganz anders ist. Also bei Spielplanüberlegungen und so musste man erst wieder sich irgendwie rantasten, wo treffen wir hier einen Nerv und Dinge, wo wir in Kaiserslautern dachten, das ist eine sichere Bank, das setzen wir auf den Spielplan und alles super. Funktioniert hier eben nicht so und auch an die Stadt sich zu gewöhnen, an das andere Umfeld, das hat natürlich Zeit gebraucht. Aber das macht diesen Beruf, glaube ich, auch aus, dass man eben nicht von Berufseintritt bis Pensionierung an einem Haus bleibt.
Und kannst du sagen, gab es jetzt hier in deiner Innsbrucker Zeit nochmal besonders spannende Momente, jetzt auch in deinem Job als Chefdramaturgin? Begegnungen, die du vielleicht vorher so nicht erwartet hättest?
Generell geht es mir eigentlich so, dass ich immer gerade die aktuelle Produktion die tollste und interessanteste und so weiter finde. Berufskrankheit und die ich mir dann noch 5-mal anschauen kann und es einfach großartig alles finde. Was sich dann wieder relativiert, wenn die nächste Produktion anfängt. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, das war die Produktion schlechthin. Was ich hier sehr schön finde, was wir hier intensiviert haben, was es in Kaiserslautern in meiner Erinnerung so nicht gab, ist die Zusammenarbeit mit mehreren Autorinnen und Autoren. Mhm. Und natürlich eine Begegnung mit Felix Mitterer und so, das hat mir schon, also das finde ich schon toll. Das macht mir nach wie vor, kriegt man da Herzklopfen und freut sich. Und also solche Begegnungen bereichern dann nochmal speziell, finde ich.
Und ist dann so ein Umbruch im Haus wie ein komplettes Teil des Gebäudes wird abgerissen und es wird ein neuer aufgebaut, also das Haus der Musik, wie wir es jetzt hier bei uns am Haus haben. Ist das auch nochmal eine besondere Herausforderung?
Für mich war es eigentlich im Vorhinein, hatte ich das Gefühl, das wird irgendwie mega kompliziert und Ersatzspielstätte und so weiter. Aber es hat sich auch das vielleicht jetzt auch glorifiziert im Rückblick, der Staub und Dreck ist vergessen, so dargestellt, dass sich das auch ganz gut gefügt hat. Ich fand die Ersatzspielstätte in der Messe eigentlich sehr angenehm, sowohl für die Künstlerinnen und Künstler als auch fürs Publikum. Da kenne ich von anderen Häusern sehr viel ungemütlichere Ersatzspielstätten.
An Zeltlösungen, wo man im Winter friert und im Sommer schwitzt.
Ja, und der Lärm von draußen ungehindert reindringt und so. Also schon das Wort Ersatzspielstätte ist ja eigentlich schon ganz grauenvoll. Aber ich fand, dass das gut funktioniert hat. Und da muss ich sagen, Hut ab, dass dieser Zeitplan von Abriss der Stadtseele bis wirklich Eröffnung Haus der Musik Innsbruck, dass der so wahnsinnig großartig eingehalten worden ist, darin, also hatten wir irgendwie am Anfang gedacht, können wir eh vergessen. Ja, ich weiß auch noch, an einer Baustelle kam der, eben Felix Mitterer, der zur Eröffnung ja ein Stück geschrieben hat, kam irgendwann an der Baustelle vorbei und hatte einen Termin bei Thomas Kraus, dem Schauspieldirektor, und sagte dann, weil der Thomas fragte, ja, wann dürfen wir denn mit der ersten Fassung rechnen? Und er sagt dann, ja, er ist gerade an der Baustelle vorbeigegangen. Es ist ja eh noch Zeit, bis das soweit wird. Ja. Und der Thomas, ah nein, also vielleicht doch lieber im Zeitplan bleiben, wer weiß. Und siehe da, sie haben es wirklich auf den Tag genau geschafft. Ja.
Dann würde ich jetzt tatsächlich weitermachen wollen, sozusagen den Sprung in das nächste große Kapitel dieses Podcasts. Als Chefdramaturgin, wie auch als Schauspieldirektorin, warst du ja in den Planungsphasen zum Spielplan 2021 aktiv beteiligt, hast eben auch alle Texte für Spielzeitheft gelesen, Korrektur gelesen, mit Anmerkungen versehen. Deshalb gib uns doch einen kleinen Einblick in die nächste Saison. Womit wollen wir anfangen?
Das muss ich ganz blöd sagen, mit Corona natürlich, leider, weil, aber ich finde, dass durchaus im positiven Aspekt es doch gelungen ist, in allen Sparten viele Produktionen, die lange vorausgeplant waren, die zum Teil geprobt oder sogar auch fertig geprobt wurden, wo Künstlerinnen und Künstler engagiert waren, wo schon künstlerische Überlegungen vorlagen, Bühnenbilder entworfen waren und so weiter. Also es ist gelungen, fast alle, nicht alle, aber fast alle dieser Produktionen in irgendeiner Form zu übernehmen oder zu ja, man kann es ruhig retten nennen. Was gar nicht so einfach ist, weil wenn man sich etwas näher mit so einer Spielplankonstruktion, sage ich, beschäftigt, wo eigentlich jedes Rad ins andere greifen muss, damit das am Ende läuft, damit es dispositorisch mit den Abonnements, mit den Ensembles und so weiter alles funktioniert, ist hoch filigran eigentlich und hochkompliziert.
Und ja oft noch, was mir auch am Anfang gar nicht so bewusst war, ein logistisches Problem, was die Bühnenbilder angeht, die vielleicht schon fertig gebaut waren und wo man überlegen musste, wo können wir die alle lagern,
genau,
also bis es dann losgeht. Und jetzt wird auch das große Haus noch umgebaut, also renoviert. Auch das ist ja dann etwas, was man mitbedenken muss, ob man eine Produktion retten kann oder nicht.
Genau, also es war ein ständiger Austausch zwischen Intendanz, kaufmännischer Direktion, technischer Direktion, Spartenleiterin. Also ein ständiges Abwägen. Was ist das Beste für die Kunst? Was ist das Beste fürs Haus? Was ist das Beste fürs Ensemble? Oft sehr schwierige Entscheidungen, fast keine guten, in Anführungszeichen, Entscheidungen zu treffen. Man musste aber Entscheidungen treffen. Und ich finde jetzt am Ende, es hat sich ja bis in den Mai hinein noch, die Dinge haben sich geändert und verschoben, weil man halt nie wirklich wusste, wann spielen wir tatsächlich. Und je weiter sich die Wiedereröffnung herauszögerte, desto mehr Produktionen waren dann eben auf Halde und stellte sich die Frage, können wir sie übernehmen, wenn ja, in die nächste oder in die übernächste was ist die Problematik, wenn wir es übernehmen. Und ich finde jetzt am Ende, wie es manchmal dann doch so ist im Leben, hat sich es eigentlich ganz gut jetzt wieder gefügt zu einem Gesamtspielplan. Und ich greife vielleicht von jeder Sparte. Ja. Ich kann jetzt, oder jetzt
es sollte auch kein Name-Dropping, jede Produktion
nicht,
genannt werden.
Nicht jede
werden,
Produktion, aber natürlich finde ich es wunderbar, dass wir das Haus, wenn es dann frisch saniert ist, was ja toll ist, also wenn man die ganzen, wie ich gelesen habe, sehr alten Züge und Räder und so weiter, Konstruktionen, die da verbaut waren, die sind jetzt alle ausgebaut. Also wenn das jetzt alles neu ist.
Eine alte Seilbahnwinde, die den eisernen Vorhang bewegt hat, fand ich auch sehr spannend.
Ja, sehr spannend und vor allem 1967 eingebaut. Also sind wir froh, dass das so gehalten hat bis heute. Und das wird eben alles in neuem Glanz erstrahlen. Und Enrique Casavalga wird mit Romy Schneider dann das große Haus sozusagen wiedereröffnen. Eine Produktion, die auch schon komplett fertig geprobt war. Und ich habe eben die Generalprobe gesehen, hat mich sehr, sehr berührt. Also da freue ich mich wirklich drauf und ich glaube auch, das Publikum wird sich sehr darauf freuen. Natürlich ein Highlight, ich bleibe jetzt mal erstmal im Großen Haus, ein Highlight nicht nur vom Titel her, nämlich die Zauberflöte, sondern auch vom Regie-Team her, nämlich Gregor Bloeb wird seine erste Opernregie hier präsentieren.
In der Heimat.
In der Heimat und die paar Male, die er hier im Haus war, hat er auch schon für einigermaßen Trubel gesorgt. Also ich glaube, das wird für alle Beteiligten eine interessante und aufregende Produktion.
Vielleicht nur ein kleiner Schlenker. Der Sänger des Papageno hat als Wildner Sängerknabe noch einen kleinen Knaben in der Zauberflöte gesungen, hier am Haus und singt jetzt am Haus den Papageno, auch ein Zurückkommen in die Heimat.
Genau. Im Schauspiel, die erste Schauspielproduktion im Großen Haus ist Blues Brothers, da brauche ich auch nicht viel dazu sagen. Da sind
Gute Laune Theater.
Sind wir nicht ganz bis zur Premierenreife gekommen, jetzt im Frühjahr, aber das wird dann im Herbst nachgeholt und ich glaube auch, da haben wir eine Riesentruppe von Freerunnern auch noch mit dabei. Also ist auch optisch und akustisch für alles gesorgt. Im Großen Haus gibt es tolle große Opern natürlich. Werther, Salome und für den Operndirektor Michael Ennelle. Ganz besonders wichtig ist die Passagierin von Weinberg. Diese Oper, die von der Perspektive einer KZ-Insassin erzählt, also diese Oper, die sich eben mit dieser schlimmen Geschichte im 20. Jahrhundert auf unglaublich beeindruckende Weise auseinandersetzt. Also für diese Produktion hat er sehr, sehr, sehr gekämpft. Das habe ich eben auch bei diesen vielen Sitzungen immer wieder mitgekriegt, weil es ist eine Riesenproduktion, eine Riesenoper und das war oder ist ein absolutes Herzensprojekt von ihm. Und ich freue mich auch schon sehr drauf. Das wird bestimmt beeindruckend. Der Intendant wird das inszenieren.
Und was ich gehört habe, was einer der beeindruckenden Momente in dieser Oper ist, dass eben mit vielen Sprachen gesungen wird. So wie damals in der Zeit viele Sprachen sich an einem so unheimlichen Ort dann wieder trafen, so wird es nicht mit einer Sprache glatt gebügelt, sondern auch dieses, wie man sich verständigen kann, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Das scheint ein sehr bewegender Moment in der Oper zu sein.
Genau, also ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen, auf einen eindrücklichen Theaterabend. Natürlich sorgt auch das Musiktheater für Unterhaltung mit Sweeney Todd. Und
gruselige Unterhaltung, sagen
ja,
wir
aber
mal so.
Ja, aber es ist schon auch Unterhaltung. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sich Horrorfilme angucken. Ich glaube auch, weil sie sich da irgendwie unterhalten. Also egal. Also Sweeney Todd wird bestimmt sehr unterhaltsam und natürlich gruselig.
Der blutige Friseur, wenn man es so nennen möchte.
So ist es. Außerdem im Tanztheater wieder wunderbar, finde ich, mit dabei die ganz, ganz großen Choreografen unserer Zeit. Bei Dancing Angels hat Enrique Casavalga wieder Nacho Duarte und Jerzy Kilian eingeladen. Das ist ja eine große Ehre, dass unsere Kompanie diese großartigen Choreografien tanzen darf. Und das wird bestimmt auch wieder ein beeindruckender Abend. Als letztes im Großen Haus muss ich jetzt natürlich noch betonen fürs Schauspiel. Das ist wiederum meine Herzensangelegenheit, werden wir im März Engel in Amerika herausbringen. Dieses unglaublich faszinierende und epochende machende Mammutwerk von Tony Kushner, der darin die 1980er Jahre in den USA beschreibt, also Ronald Reagan-Ära. Wie er selber sagt, hat sich leider nicht rasend viel geändert seitdem. es geht natürlich um AIDS und es geht um Homosexualität, aber eigentlich, also anhand dieser Figuren, die er auf die Bühne stellt, sieht man natürlich überhaupt gesellschaftliche Mechanismen. Und er hat eine großartige Mischung zwischen absolut realistischen Szenen und surreal überhöhten Traumsequenzen. Also ich finde es ein ganz großartiges Stück. Und über 30 Jahre seit der Uraufführung ist es jetzt an der Zeit, dass es in Innsbruck kommt.
Was ich jetzt so faszinierend an dem Stück ist, dass wir viele Menschen sehen, die eine große Sehnsucht nach Liebe haben und sich aber irgendwie selbst im Weg stehen, um dieser Sehnsucht nachgehen zu können.
Ja, das ist ja erschütternd eigentlich, wenn man das sieht. Also es ist wirklich jeder auf seine Art kämpft irgendwie um das kleine bisschen Glück. Und es ist so schwer. Es ist so schwer, das zu erreichen. In den Kammerspielen beginnen wir auch mit einer Uraufführung von Enrique Gasa-Valda, nämlich Terra Baixa. Das schon vorletzte und dann diese Saison.
Es ist auch Projekte,
ja, also es ist furchtbar traurig, dass auch da die Tänzerinnen und Tänzer immer wieder auf dem Punkt bereit standen, das ihrem Publikum zu präsentieren und dann wieder nix und wieder Lockdown und wieder alles auf Anfang.
Herr Beicher, ein Porträt eines katalanischen Dorfes, das von einem sehr starken Mann beherrscht wird. Und es geht um eine Frau, die sich in dieser Männergesellschaft behauptet und ihren eigenen Weg gehen will.
Außerdem haben wir in den Kammerspielen auch eine moderne Kammeroper, die auch wiederum eine Herzensangelegenheit von Michael Nelle ist, nämlich Der Goldene Drache, nach dem bekannten Stück von
Schimmelpfennig.
So ist es, von Roland Schimmelpfennig.
Vor 4 Jahren.
So ist es. Da haben wir damals eben in der sogenannten, also vorhin schon erwähnten Ersatzspielstätte in der Messe gespielt und Peter Oetvers hat Musiktheater daraus gemacht und mit sehr interessanten Klangwelten und das wird es in den Kammerspielen als eben Kammeroper geben. Im Schauspiel, neben so tollen Stücken wie The Who and the What, Homo Faber, Vögel, was wir also im März 2020 Premiere hatte, einmal gespielt wurde und dann eben auch dem ersten Lockdown zum Opfer fiel. Ich finde, das ist eine wirklich tolle Inszenierung und ein absolut hochaktuelles und dramaturgisch interessantes Stück. Und da tat es uns allen im Herzen weh, das nach nur 2 Vorstellungen in der Versenkung verschwinden zu lassen. Und das haben wir aufgehoben und das wird wieder aufgenommen und jetzt richtig in einer ganzen Serie gezeigt. Außerdem, ganz am Ende der Saison, bin ich ein bisschen stolz, dass Max Simonischek unsere Kammerspiele hier in Innsbruck ausgewählt hat für seine allererste Regie. Das hat er mir in einem schwachen Moment verraten, dass er eigentlich in die Regieschiene will.
Hat er Blut geleckt, nachdem er hier jetzt seine Kafka-Produktion Der Bau mehrfach gezeigt hat?
Also Blut geleckt an Innsbruck hat er tatsächlich mit diesem Gastspiel, Blut geleckt am Regieführen tatsächlich auch mit dieser Produktion. In Zürich fürs Neumarkttheater ist das entstanden nach der Geschichte von Kafka. Und er hat das mehr oder weniger auch in Eigenregie inszeniert und gespielt. Also es ist absolut sein Baby. Und eben im Zuge dieser Gastspiele hier am Haus hat er mir, wie gesagt, in einem schwachen Moment verraten, dass er eigentlich irgendwie, also es reizt ihn wahnsinnig, dieses Regiefach. Und ja, und dann habe ich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und ihm das angeboten und er hat sofort zugegriffen, sämtliche Termine verschoben, um das möglich zu machen. Und er wird auch ein Kafka-Projekt inszenieren mit dem Titel Kafka Omira, Kafka stirbt. Er möchte gerne die verschiedenen Tierwesen, die in Kafkas Werk immer wieder auftreten, möchte er auf der Bühne versammeln. Die besuchen den sterbenden Kafka, tauschen sich mit ihrem Autor aus. Und das ist seine Grundidee. Finde ich auch toll, dass er einen großartigen Bühnenbildner mit ans Haus bringt, den Harald Thor, der wirklich im In- und Ausland mit großen Regisseuren schon gearbeitet hat und der sich nicht nehmen lässt, für Max Simonischek eben die Bühne hier zu schaffen. Also das wird bestimmt eine absolut interessante Produktion. Auch das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck natürlich hat gelitten unter dem fehlenden Publikum. Und auch da haben wir ja wie in anderen Bereichen auch versucht, online unser Publikum zu erreichen. Und natürlich brennen die auch darauf, so wie sie es jetzt schon getan haben. Aber in der nächsten Saison hoffentlich wieder ihre gewohnten 8 Symphoniekonzerte im gewohnten Umfang gewohnte Länge mit Pause und so weiter
präsentieren. Und rascheln im Hintergrund und husten.
Das gehört einfach dazu und das macht erst die Stimmung wirklich aus in so einem Konzert. Ich finde ja das Besondere eben an Konzerten, dass man zusammen, man könnte ja auch sagen, naja, das kann ich mir auch zu Hause auf CD anhören. Aber es ist was ganz anderes, vor allem, weil man auch wirklich gezwungen ist, eben nicht nebenher zu bügeln oder irgendwas, sondern man sitzt da und nur, sie konzentriert sich auf die Musik und kann diese Musik genießen. Und ich glaube, viele haben das vermisst und unser Orchester hat eben auch das Publikum sehr vermisst. Nächste Saison wird sich das Tiroler Symphonieorchester gemeinsam mit ihrem Chefdirigenten Kerem Hassan Gustav Mahlers beeindruckender und monumentaler 5. Sinfonie widmen. Es gibt eine Begegnung mit großartigen Solistinnen und Solisten. Zum Beispiel wird die Geigerin Arabella Steinbacher auftreten. Es werden auch Solisten aus unserem Orchester natürlich in den Vordergrund gestellt werden. Es gibt ein Wiedersehen mit dem Dirigenten Einas Rubikis, der 2017-18 schon mal am Pult des Tiroler Sinfonieorchesters stand. Und er bringt bei seinem Konzert, das er leitet, auch ein äußerst seltenes Soloinstrument mit in den symphonischen Bereich, nämlich das Akkordeon. Ganz besonders freuen wir uns auf zwei Gastspiele, die das Tiroler Sinfonieorchester in der nächsten Saison durchführen darf, nämlich nach Salzburg und beziehungsweise auch nach Villach unter Oksana Lünew, die ja Dirigentin des ersten Sinfoniekonzertes der Spielzeit 21-22 wird, das Tiroler Sinfonieorchester im Festspielhaus in Salzburg gastieren. Wenn man mich einmal reden lässt beim Spielplan, muss man davon ausgehen, dass ich lange rede. Also
aber dafür ist dieser Podcast da.
Ich muss natürlich auch noch aufs K2 eingehen. Die Kollegin von der Presse sagte, ja, das ist ja stark österreichisch geprägt. Ich würde sagen, es ist ausschließlich österreichisch, ausschließlich. In der ersten K2-Produktion werden wir zwei höchst unterschiedliche österreichische Literaten zusammenspannen, nämlich Otto Grünmandl mit seinem Grufttheater, eine Uraufführung, und Peter Handke mit seinem Debütstück Weissagung. Das also an einem Abend. Inszenieren wird das ein sehr interessanter junger Regisseur, Joachim Gottfried Goller, Südtiroler. Er sagte mir, er war total happy, als er das angeboten bekam. Nicht nur, dass man überhaupt was angeboten kriegt, das ist eh klar, aber er dachte, ja, er wird jetzt irgendwie eine kleine Lesung oder was machen. Und diese herausfordernde Texte, und jetzt habe ich mir auch noch die Besetzung gesagt, das sind nämlich vier wirklich gestandene Schauspielerinnen und Schauspieler, die ihm da zur Verfügung stehen. Also er ist schon ganz heiß, ich bin gespannt. Das zweite Stück ist eine Uraufführung von Gerhild Steinbuch, eine Oberösterreicherin, die noch hier am Haus noch nicht gelaufen ist. Das Stück heißt Gute Geständnisse besserer Menschen und das wiederum wird der für seinen experimentellen Zugang zu Regie bekannte Nordtiroler, auch sehr jung, Peter Lorenz inszenieren. Vielleicht abschließend darf man auch nicht vergessen, auch ganz, ganz wichtig, Kinder- und Jugendtheater, also das Theater für junges Publikum. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass gerade die Kinder und Jugendlichen sehr gelitten haben in dieser Pandemiezeit. Sie haben es vielleicht selber nicht immer so wahrgenommen, aber ich sagte schon seit einem Jahr und inzwischen steht es auch jeden Tag in der Zeitung, dass es so ist. Und deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir da natürlich dranbleiben. Und wir haben jetzt mit Daura Nöbauer, eine äußerst erfahrene Kollegin hier in der Dramaturgie auf diesem Gebiet, äußerst erfahren, die zusammen mit der Uschi Oberleiter versucht, auch da neue Impulse reinzugeben hier bei uns im Haus.
Es wird Gastspiele zum Beispiel geben.
So ist es. Also wir versuchen, so wie wir es schon immer versucht haben, natürlich für alle Altersstufen etwas anzubieten, also von im Schauspiel jetzt ab 4, im Musiktheater mit der Zugabe ist es schon ab eigentlich 0, dass wir Formate anbieten, weil wir ja der Meinung sind, das ist jetzt nicht nur das Publikum von morgen, was man sich daran zieht, sondern es ist das Publikum von heute und sie haben heute das Recht, Kunst und Kultur zu erleben. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Stücke für diese verschiedenen Altersstufen. Was mir auch noch wichtig ist, ja genau, die Gastspiele, was du gerade gesagt hast, das ist eben neu. Die Reihe heißt Babam und das ist auch, da kann man sagen, der Name ist Programm, weil ja das Kinder- und Jugendtheater gerade ästhetisch oftmals ja sehr viel weiter geht, als es sich das sogenannte Erwachsenentheater traut. ja, wo man immer denkt, oh Hilfe, kann ich so. Kinder sind da ja sehr viel unbefangener, wenn man sie mit anderen Formaten konfrontiert. Und das wollen wir noch verstärkt hier ins Haus holen. Und die beiden, eben Laura und Uschi, sind da schwer am Auswählen und Sichten, was wir in 2 Gastspielen nächste Saison hier ans Haus holen werden. Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Das wird, glaube ich, fürs Haus und auch fürs Publikum eine neue Erfahrung. Außerdem, endgültig abschließend, möchte ich an der Stelle auch noch betonen, die Theaterpädagogik, gerade wenn wir von Kindern und Jugendlichen reden, das war übrigens das einzige Format, unsere 4 Kids Clubs, also wo die selber Theater spielen, das einzige Format, was wir jetzt in der Spielzeit 2021 ohne Unterbrechung, dank natürlich der Online-Angebote, ohne Unterbrechung haben anbieten können. Und es wurde sehr, sehr dankbar angenommen. Und ich als Mutter kann nur sagen, ich habe das auch hier im Haus immer schwer verteidigt, weil ich gesagt habe, die Kinder, die seit Monaten nur von YouTube irgendwie unterhalten werden oder von digitaler Schule, ja, die brauchen einfach von anderen Menschen und anderen, auch Gleichaltrigen und anderen Leuten Input von außen. Das können auch die Eltern nicht geben. Also, und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Bin ich auch sehr dankbar dem Christoph Deigel, unserem Theaterpädagogen, der da auch sehr für gekämpft hat, weil auch da natürlich so ein Online-Format zu leiten auch eigentlich mehr Arbeit ist, als wenn man das immer live macht. Zumal man sich ja auch erst diese Formate selber erst erschaffen und erarbeiten und ausprobieren musste. Was funktioniert? Mit welcher Altersstufe? Welche Übungen kann ich online mit denen machen? Wie kommen wir zusammen? Wie können wir gemeinschaftlich was Künstlerisches erleben? Und das hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt.
Ein großer Bogen von dem, was eine Chefdramaturgin macht, bis zum Konkreten, was die nächste Spielzeit alles bietet. Christina, jetzt nach diesem langen, großen Bogen, gibt es noch etwas, wo du sagst, das wollte ich jetzt zum Abschied noch mit auf den Weg geben?
Ich glaube, ich habe alles gesagt. Nein, natürlich, unser Publikum hat uns wahnsinnig gefehlt. Und mein größter Wunsch, und es hat sich jetzt ja schon zum Teil eben eingestellt seit dem 19. Mai, dass sie wirklich alle wiederkommen. Und das ist natürlich die große Sehnsucht und der große Wunsch, dass man sich nicht endgültig auf dem Sofa zu Hause bequem gemacht hat, sondern dass man jetzt wieder, dass man wirklich merkt, was einem gefehlt hat, dass man rausgeht, dass wir uns hier wieder im Haus treffen, dass wir miteinander wieder in Kontakt kommen, dass wir gemeinsam ästhetische Erlebnisse haben. Also, und ich habe es ja jetzt auch erlebt in dieser Zeit, es gibt ja so Premierenfeier-Muffel, ja, die sowas gar nicht mögen und immer so, ach, diese Premierenfeier. Und selbst die haben jetzt drunter gelitten, dass es eben keine Premierenfeier gab. Und ich bin schon froh, dass wir spielen dürfen. Und wenn wir dann auch wieder Premierenfeiern machen dürfen, wo man wirklich ganz unmittelbar nochmal mit dem Publikum in Kontakt kommen kann, dann bin ich richtig glücklich.
Ein ideales Schlusswort. Vielen Dank, Christina. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Und ich sage mal, bis ein nächstes Mal in diesem Theater. Auf Wiederhören.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.